Franz Eike, für die schöne Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mal hier in Bad Schwalbach sein kann, wenn auch der Anlass ein etwas trauriger ist. Unser Pastor ist krank geworden und wir wollten gern euren Pastor ausleihen. Und das hat auch so geklappt und ich bin jetzt also hier. Vielen Dank, dass ihr dazu bereit wart, auf euren Pastor zu verzichten. Der ist heute in Wiesbaden. Darüber freuen wir uns. Ja, vielleicht so ein bisschen aus Wiesbaden, was gibt es so Neues? Wir hatten eine Evangelisation, die fing letzten Sonntag an, ging bis Mittwoch mit Carsten Hockema. Und zwar unter dem Motto Gottes geliebte Menschen. Also man konnte am Sonntag, hatten wir den ganzen Tag zusammen und man konnte sich professionelle Fotos von sich machen lassen. Und die wurden dann bis Mittwoch aufgehängt. Wir hatten also eine große Galerie unter dem Motto Gottes geliebte Menschen. Und abends gab es immer Vorträge bis Mittwoch zu diesem Thema, wo Aspekte dieses Themas beleuchtet wurden. Das waren sehr schöne Veranstaltungen. Was wir gemerkt haben, dass so großflächige Einladeaktionen gar nicht so viel bringen. Wir haben also plakatiert, wir haben Einladeaktionen in der Nachbarschaft gemacht. Da kam nicht so viel, aber halt, wenn man privat eingeladen hat, wenn man selbst jemanden mitgebracht hat, das ist immer die beste Möglichkeit, jemanden zu erreichen. Ja, Neues gibt es auch. Wir haben jetzt seit einiger Zeit zwei Gottesdienste in Wiesbaden, also um 9.30 Uhr diesen normalen Gottesdienst, mehr traditionelleren Zuschnitt und dann um 11 Uhr in dem oberen neuen Raum ein für jüngere Leute. Das ist so ein bisschen umstritten noch in der Gemeinde. Wir sind also ein Experiment und wahrscheinlich würden wir in der nächsten Mitgliederversammlung am nächsten Sonntag darüber befinden, ob wir das weitermachen wollen oder wie das zu sehen ist. Ja, das ist so der Stand, so ganz grob in Wiesbaden, damit ihr wieder so informiert seid. Da stehen wir gerade und wir hoffen, dass wir weiter mit Gott gut unterwegs sind. Ja, vor einiger Zeit war ich in Hofheim, ist ja nicht so ganz weit weg und ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Da ist oben auf dem Berg, dem Kapellenberg, steht der Meisterturm. Eigentlich ist es mehr so ein Stahlgerüst, das hoch über die Baumwipfel herausragt. Also ich kam da vorbei und dachte, da muss ich doch mal hoch. Ist ja so eine Herausforderung. So eine Wendeltreppe führt 30 Meter auf diese Plattform oben. Es ist alles offen und es bläst ein ziemlicher Wind da oben. Das kann man sich ja gut vorstellen, dass man fast weggeweht wird. Auf jeden Fall hat man das Gefühl. Und die Plattform selbst besteht aus einem Lattenrost. Also man kann direkt runtergucken, wenn man da so draufsteht. Da kann einem schon so etwas mulmig werden, wenn man da oben ist. Aber trotzdem war ich froh, dass ich mich da hochgewagt hatte. Denn man hat einen gewaltigen Ausblick so über das Rhein-Main-Gebiet bis zum Odenwald hin. Türme, das ist schon was Besonderes, wenn man da so oben steht und so alles im Blick hat. Und sie ragen ja wie so ein Wahrzeichen aus der Landschaft hervor und sie haben ja so ein Gefühl von Macht und Stärke. Türme haben Menschen schon immer fasziniert und darum ist es auch kein Wunder, dass schon ganz am Anfang der Bibel von einem Turm die Rede ist, von dem Turmbau zu Babel. Und darum soll es heute gehen und ich lese die Geschichte vor. Es steht in 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat, aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Unter drei Aspekten wollen wir heute über diese Geschichte, über diesen Bericht nachdenken. Der Turm, der Name, die Stadt. Fangen wir an mit dem Turm. Türme sind was Faszinierendes. Wer kennt nicht den Eiffelturm oder den schiefen Turm zu Pisa? Oder denken wir an alte Kirchtürme, die wir haben. Hier in Bad Schwalbach gibt es ja Kirchtürme. Oder in Wiesbaden, wo ich herkomme, die Markkirche, die Bonifatiuskirche, die Bergkirche, kennen ja viele von euch auch. Mit ihren spitzen Türmen recken sie sich weit in den Himmel. Und sie vermitteln damit eine wichtige Botschaft. Sie ziehen nämlich unseren Blick weg von dem Irdischen, von dem Alltäglichen und lenken ihn hin nach oben zu Gott. Und damit weisen sie darauf hin, dass dieses diesseitige Leben, das Irdische, das Materielle nicht das Letzte ist. Dass unser Universum nicht in sich geschlossen ist, sondern dass es eine Wirklichkeit gibt, die darüber hinausreicht, die unser irdisches, materielles Dasein übersteigt. Und damit zeigen sie uns, dass unser Leben nicht wertlos ist, nicht sinnlos und nicht ziellos, sondern dass wir Anteil haben können an der Dimension Gottes, an der Ewigkeit. Von dem Meisterturm bei Hofheim, auf dem ich da mitten im Wind stand, hat man auch einen grandiosen Ausblick über die Skyline von Frankfurt mit den vielen Hochhäusern, den Bürotürmen und Bankgebäuden. Türme. Aber diese Wolkenkratzer, diese Türme vermitteln eine ganz andere Botschaft als die Kirchtürme. Sie reden von Geld, Macht, Erfolg, von Reichtum, Kapital und Profit. Und wir merken, Turm ist nicht gleich Turm. Es stellt sich aber die Frage, zu welcher Kategorie gehört der Turm zu Babel? Auf den ersten Blick hat er wie die Kirchtürme durchaus eine religiöse Komponente. Die Menschen damals wollen einen Turm bauen. Mitten in der Ebene im Lande China soll er emporragen. Dort zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris in Babylon im heutigen Irak. Und weil es dort keine Steinbrüche gibt, holen die Menschen den Lehm aus dem Euphrat, brennen daraus Ziegel und nutzen den natürlichen Asphalt als Mörtel. Und damit wollen sie einen Turm errichten, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Wie hat man sich solch einen Turm vorzustellen? Ein Hinweis gibt vielleicht der riesige Tempelturm, den König Nebukadnezar im 7. Jahrhundert, also viel später, 7. Jahrhundert vor Christus in Babylon errichten ließ. Seine Seiten waren 90 Meter lang und die Höhe betrug auch 90 Meter. In 7 Stufen verjüngte er sich so nach oben und oben auf der Spitze befand sich der Tempel des Stadtgottes. Der Turm hatte einen Namen, der so viel bedeutete wie Haus der Fundamente von Himmel und Erde. Auf einer langen Treppe konnten Priesterinnen nach oben steigen zu dem Tempel des Stadtgottes. Vielleicht steckt diese Vorstellung hinter dem Plan der Menschen, einen Turm zu bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Ja, dieser Turm hat eine religiöse Komponente, er hat eine religiöse Botschaft. Er ist das Ausdruck des Strebens der Menschen zu Gott hin. In jedem Menschen ist dieses Streben vorhanden, denn jeder ist auf eine gewisse Weise religiös. Es gibt kein Volk, das keine Religion hätte. Im Alten Testament, im Predigerbuch, wird das so ausgedrückt: Gott hat die Ewigkeit den Menschen ins Herz gelegt. Und so strebt auch dieser Turm nach oben, so wie das menschliche Herz zu Gott hinstrebt. Und damit hat dieser Turm durchaus einen positiven Aspekt. Aber er ist auch ein Zeichen dafür, dass die Menschen sich selbst diesen Zugang zu Gott verschaffen wollen. Sie wollen durch ihr eigenes Bemühen, durch ihre eigene Anstrengung zu Gott gelangen. Doch die Bibel Bibel macht es deutlich, es gibt keinen Weg von den Menschen zu Gott. Es gibt nur einen Weg von Gott zu den Menschen. Wenn Gott nicht von sich aus auf uns zukommen würde, gäbe es für uns keine Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu kommen. Und darum berichtet die Bibel immer wieder davon, wie Gott sich immer wieder den Menschen zuwendet, wie er sie sucht, wie er ihnen nachgeht, um sie zu sich nach Hause zu bringen. Während die Leute von Babel mit ihrem Turm vergeblich versuchen, den Himmel zu erreichen, steigt Gott in Jesus vom Himmel zu den Menschen herab. Als Jesus am Kreuz hängt, zwischen Himmel und Erde, da stellt er die Verbindung zwischen Gott und den Menschen her. Und damit wird das Kreuz Jesu Christi ein Gegenmodell zum Turm zu Babel. Weil die Menschen von sich aus Gott nicht erreichen können, darum ist das religiöse Bemühen der Turmbauer von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja, noch mehr, ihr Streben nach Gott ist eigentlich völlig pervertiert. Denn sie suchen Gott nicht in Demut, sie sind nicht erfüllt von dem Bewusstsein, dass sie nur vergängliche Geschöpfe sind, dass er aber der Ewige ist, der Schöpfer, so wie Paulus es ausdrückt, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der in einem Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann. Diese heilige Scheu ist den Menschen damals fremd. Sie sind davon überzeugt, dass sie durchaus zu diesem Licht kommen können, dorthin, wo Gott wohnt. Darum wollen sie ja den Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Damit, so meinen sie, können sie in die Sphäre Gottes vordringen und direkt in seinen Bereich gelangen. Und indem sie sich selbst so überschätzen, machen sie Gott ganz klein. Denn er ist ja jetzt in ihrer Reichweite. Er ist für sie erreichbar und damit für sie verfügbar. Im Prinzip meinen die Menschen, sich damit den Traum zu erfüllen, den die Schlange im Paradies ihnen eingeflüstert hatte. Ihr werdet sein wie Gott. Und schon immer in der Geschichte haben Menschen den Versuch unternommen, selbst die Stellung Gottes einzunehmen. Herrscher wie die römischen Kaiser ließen sich göttlich verehren. Diktatoren wie Hitler und Stalin beanspruchten die absolute Herrschaft über den Einzelnen, auch über seine Seele, über den Glauben und sein Gewissen. Das aber steht nur Gott zu. Und auch heute versuchen wir uns an die Stelle Gottes zu setzen. Wir legen fest, ob ein Kind geboren werden darf oder nicht. Wir wollen bestimmen, wann dem menschlichen Leben ein Ende gesetzt wird. Und Zukunftsforscher sagen voraus, dass die Menschen in naher Zukunft oder jetzt sogar schon daran arbeiten, Unsterblichkeit zu erlangen, indem sie den menschlichen Körper mit digitaler Technik verknüpfen. Und vielleicht bauen wir auch in unserem persönlichen Leben solche Türme, mit denen wir die Stellung Gottes einnehmen, mit denen wir Gott von dem ersten Platz, der ihm zusteht, verdrängen. Ja, viele Menschen haben Gott so weit verdrängt, dass sie ihn schlichtweg vergessen haben. Sie brauchen ihn scheinbar gar nicht mehr, denn irgendwie kommen sie auch so im Leben ganz gut zurecht. Und wenn sie einen Kirchturm sehen, der sie mit seiner Spitze auf Gott hinweisen will, dann zucken sie nur noch gleichgültig mit den Schultern. Der Turm, der Name. Die Menschen in der Geschichte hier wollen einen Turm bauen und eine Stadt. Und warum wollen sie das tun? Damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Sie wollen sich einen Namen machen. Ein Name schafft Identität. Er sagt, wer ich bin. So spiegelt in der Bibel der Name oft den Charakter des Namensträgers wider. Denken wir an Jakob. Jakob, dessen Name bedeutet Betrüger. Und wenn wir die Geschichte kennen, merken wir, dass dieser Name wie die Faust aufs Auge passt. Ja, ein Name verleiht Identität. Und wenn er sich auf eine ganze Gruppe bezieht, schafft er auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Er bindet die Mitglieder einer Gruppe zusammen. Und das war damals auch beim Turmbau zu Babel das Ziel. Der gemeinsame Name, das gemeinsame Bauprojekt, die gemeinsame Leistung sollte die Menschen zusammenschweißen, sollte sie zu einer Einheit werden lassen. Aber nicht nur das. Die Menschen wollten durch das Bauprojekt auch ihre Größe zeigen. Sie wollten ihr Können und ihre Macht unter Beweis stellen und damit Ruhm und Einfluss gewinnen. Ihr Name sollte in aller Munde sein. Sie bauten einen Turm, der bis an den Himmel reichen sollte. Aber das Ziel ihres Baus war eigentlich gar nicht der Himmel. Das Ziel waren sie selbst. Ihr Ruhm, ihre Ehre, ihre Stärke. Und damit wurde Gott funktionalisiert. Er wurde für ihre eigenen Zwecke eingespannt. Er sollte ihrer Selbstverwirklichung dienen. Dass dieses Vorgehen scheitern musste, macht die Geschichte im weiteren Verlauf überdeutlich. Die Menschen schafften es nicht, den Turmbau zu vollenden und sich selbst einen Namen zu machen. Damit wirft die Geschichte aber die grundsätzliche Frage auf, wenn es nicht gelingt, dass die Menschen sich selbst einen Namen machen, wenn sie sich selbst diese Identität nicht schaffen können, woher bekommen wir denn dann als Menschen, woher bekomme ich als Einzelner meine Identität, meine Würde, meinen Namen? Was macht meinen Wert aus? Woher bekomme ich meinen Namen? Die Menschen, die den Turm bauen wollten, setzten in dieser Hinsicht auf Leistung. Sie handelten nach der Devise, indem wir etwas Großes leisten, indem wir etwas schaffen, machen wir uns einen Namen und damit gewinnen wir unseren Wert und unsere Identität. Peter Singer, ein australischer Philosoph und Bioethiker, argumentiert in ähnlicher Weise. Ein Anrecht auf Leben ergibt sich für ihn erst aus der Fähigkeit, Schmerz und Glück zu empfinden und sich seiner selbst bewusst zu sein. Neugeborene zum Beispiel und auch viele Behinderte, die diese Fähigkeit so nicht haben, besitzen für ihn also nicht automatisch ein Recht auf Leben. Andererseits spricht er Tieren, bei denen man ein eigenes Bewusstsein nachweisen kann, dieses Lebensrecht zu. Ein Mensch muss demnach erst Fähigkeiten nachweisen, um Identität, Würde, ja einen Namen zu haben. Dagegen sagt ja schon unser Grundgesetz, das ja auch ganz stark vom christlichen Menschenbild geprägt ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser Grundsatz gilt ganz unabhängig davon, ob der Mensch irgendwelche Leistungen oder Fähigkeiten vorweisen kann. Und so positiv Leistung ja auch ist und so wichtig sie sich für unser Zusammenleben darstellt, als Grundlage für unsere Identität und für menschliche Würde ist sie völlig unzureichend. Denn was ist, wenn wir schwach sind und diese Leistung gar nicht mehr erbringen können? Die Menschen in unserer Geschichte wollen sich durch ihre Leistung selbst einen Namen machen und sie scheitern kläglich. Dem setzt die Bibel in der direkt auf den Turmbau folgenden Geschichte ein Gegenmodell entgegen. Gott beruft Abraham, der auch dort aus der Gegend aus Mesopotamien stammt. Im Gegensatz zu den Turmbauern von Babel soll er die Gruppe, die ihm Identität und Sicherheit gibt, verlassen. Gott schickt ihn fort in ein fremdes Land und er verheißt ihm: Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Abraham macht sich seinen Namen nicht selbst, sondern dieser wird ihm von Gott geschenkt. Gott selbst ist es, der Abraham Identität, Würde und Ehre geben will. Wenn wir in Beziehung zu Gott treten und ihn als unseren Schöpfer anerkennen, dann können wir uns selbst als Ebenbild dieses Gottes erkennen und erhalten dadurch unsere Würde und Identität. Wenn wir uns aber von Gott lossagen, geht auch ganz schnell unsere Würde verloren und wir sind nichts mehr als ein Zufallsprodukt der Evolution. Ohne Sinn und ohne Wert. Allein losgelöst von Gott können wir die menschliche Würde nicht erlangen. Sie wird uns von ihm zugesprochen. Wir können uns nicht wirklich einen Namen machen, sondern er muss uns selbst von Gott verliehen werden. Ganz deutlich wird das bei Jesus selbst. Er ist ja in jeder Hinsicht das krasse Gegenteil zu den Leuten in Babel. Sie wollten mit ihrem Turm in den Himmel gelangen und Gottes Position einnehmen. Er dagegen war bereit, seine göttliche Stellung aufzugeben und die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen. Wir haben das ja in der Schriftlesung gerade gehört. Die Menschen von Babel waren völlig auf sich selbst bezogen und wollten sich selbst einen Namen machen. Jesus kommt auf die Erde nicht, um groß rauszukommen, nicht um sich selbst dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er ist bereit, es sich nicht zu schade, Sklavendienste zu verrichten und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und in seiner Erniedrigung geht er noch weiter. Er stirbt am Kreuz. Ein Gekreuzigter verlor nicht nur sein Leben, sondern er starb einen schmachvollen Tod. Das heißt, er verlor sein Ansehen, seine Würde, seine Ehre. Sein Name galt nichts mehr. Er war in den Augen der Menschen der letzte Dreck. Jesaja spricht davon im 53. Kapitel seines Buches. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Aber gerade von ihm, von Jesus heißt es, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ihm, der alles losließ, alles aufgab, der darauf verzichtete, sich einen Namen zu machen, dem wird die größte Anerkennung zuteil. Er bekommt den höchsten Ehrentitel. Er bekommt den Namen, der über alle Namen ist. Aber damit nicht genug. Der Weg Jesu endet ja nicht damit, dass er nun den höchsten Namen hat, sondern sein Name wird zum Segen und zur Rettung für alle Menschen. Denn dieser Name ist Ausdruck der Identität Gottes. Diese Identität ist bestimmt von Liebe und Treue, von Gnade und Wahrheit. Und wer diesen Namen anruft und Jesus vertraut, dem gilt folgende Zusage. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Wie billig erscheint doch hier der Versuch der Menschen von Babel, sich selbst einen Namen zu machen. Wenn Gott uns in Jesus anbietet, dass sich einmal sein Name, sein Wesen, seine Herrlichkeit auf unserem Gesicht, ja an unserem ganzen Sein widerspiegeln wird. Der Turm, der Name, die Stadt. Manchmal geht es ja ganz vergessen, dass die Menschen nicht nur einen Turm errichten wollten, sie wollten auch eine Stadt erbauen, die Stadt Babylon. Wenn der Bau hier auch aufgrund des Eingreifens Gottes nicht weitergeführt wurde, so wissen wir doch, dass diese Stadt in der späteren Geschichte noch eine große Rolle spielte. Sie wurde zum Machtzentrum eines großen Reiches, das den gesamten Nahen Osten umfasste. König Nebukadnezar ließ sie prächtig ausbauen. Umgeben war die Stadt damals von 18 Kilometer langen Mauern und sie besaß schon mehrstöckige Gebäude. Sie war eine Großstadt von ca. 200.000 Einwohnern. Sie galt als die Stadt schlechthin. Ihre Macht beruhte auf ihrer militärischen Stärke, aber auch auf Handel, Reichtum, Kapital. Wie es sich in unserem Bibeltext schon andeutet, verkörpert Babylon ein menschliches Gemeinwesen, das losgelöst ist von Gott. die nur auf sich, also es steht für eine Menschheit ohne Gott, die nur auf eigene Stärke, auf eigenes Können gründet, die nur auf sich selbst bezogen ist und sich auf sich selbst verlässt. So wird im Danielbuch berichtet, wie König Nebukadnezar eines Tages vom Dach seines Palastes aus über die Stadt blickte und verkündete: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Der Mensch steht hier im Mittelpunkt. Er ist stolz auf das, was er erreicht hat. Seine Macht, seine Herrlichkeit soll gefeiert werden. Dies entspricht ganz genau der Absicht, wie sie hier in unserem Text zum Ausdruck kommt. Lasst uns eine Stadt bauen, dass wir uns einen Namen machen. Es ist dies das Wesensmerkmal Babylons, das sich durch die gesamte Geschichte der Stadt zieht. Und von Anfang an geht Gott immer wieder dagegen vor. Hier setzt er durch die Sprachenverwirrung dem Bau ein Ende. Dem stolzen König Nebukadnezar nimmt er für eine Zeit lang sein Reich und lässt ihn wahnsinnig werden, um ihm zu zeigen, wie die Machtverhältnisse wirklich liegen. Und in der Offenbarung schließlich wird das Gericht Gottes als Untergang der Hure Babylon dargestellt. Warum stellt sich Gott so vehement dieser Stadt und ihrem Wertesystem entgegen? Eigentlich verfolgen die Menschen doch eine gute Absicht. Sie wollen eine Stadt bauen, die ihnen Schutz und Sicherheit bietet. Sie wollen sich zusammenschließen, damit sie nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Letztlich wollen sie ein Paradies schaffen, in dem sie in Einheit zusammenleben. Aber dieses Paradies hat ein brüchiges Fundament. Denn die Stadt beruht ja darauf, dass wir uns einen Namen machen. Das gilt zunächst nach außen. Und dies soll der Stadt Ruhm und Ehre verschaffen. Aber es wird nicht lange dauern, dann wird dieses Prinzip auch nach innen angewandt werden. Jeder in der Stadt will sich nun einen Namen machen. Jeder will der Beste sein. Und jeder wird versuchen, sich auf Kosten des anderen durchzusetzen. Und schon regiert das Gesetz des Stärkeren. Es wird mit Intrigen gearbeitet. Die Schwachen werden unterdrückt und die Armen ausgebeutet. Weil Gott das sieht, setzt er sich dem Bau dieser Stadt entgegen. Dies ist der Anfang ihres Tuns, sagt er. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben. Was für eine Welt würde das werden, die der Mensch schafft, ohne Begrenzungen, mit allen Möglichkeiten, seine Ideen und Pläne zu verwirklichen, aber zugleich ohne ein Wertesystem, ohne die Anbindung an Gott und alles mit dem einzigen Ziel, sich selbst einen Namen zu machen. Was als Paradies begonnen würde, würde sehr schnell zur Hölle werden. Ein Vorgeschmack davon bieten ja die Versuche der Menschen, aus eigenem Vermögen die ideale Gesellschaft zu errichten. Denken wir nur an das kommunistische System in der Sowjetunion, in China und in anderen Staaten. Dieses System sollte nach der Theorie von Karl Marx einen paradieshaften Zustand hervorbringen und führte doch zu Not, Elend, Unterdrückung und Blutvergießen. Und so setzt Gott diesem Bau der Stadt, diesem Versuch eines selbstgeschaffenen Paradieses, ein jähes Ende. Was hier wie ein strenges Gericht erscheint, ist doch auch ein Zeichen der Gnade. Gott schützt den Menschen vor sich selbst. Er grenzt durch die Sprachenverwirrung dessen Möglichkeiten ein, um ihn vor seinem eigenen Tun zu bewahren. Aber dabei bleibt Gott nicht stehen, denn er sieht die Sehnsucht der Menschen nach dem Paradies. Er kennt ihr Verlangen nach dieser Stadt der Einheit, nach diesem sicheren Zuhause. Schon im nächsten Kapitel, wir haben ja schon darauf verwiesen, im ersten Buch Mose wird davon berichtet, wie Gott Abraham beruft. um einen neuen Weg anzubahnen, einen Weg, der einmal zu dieser Stadt, die sich die Menschen ersehnen, hinführt. Gott zeigt Abraham, dass das Gericht von Babel nicht das Ende ist, sondern dass er, Gott selbst, eine neue Stadt für die Menschen errichten wird. So heißt es im Hebräerbrief: Abraham wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wie wird diese Stadt sein? Der Seher Johannes am Ende der Offenbarung berichtet davon ihr. Die Menschen von Babel hatten eine Stadt bauen wollen mit einem Tempelturm in der Mitte, der Ausdruck ihrer Selbstüberhöhung war und der nur ihrer eigenen Verherrlichung dienen wollte. Die neue Stadt Gottes wird das direkte Gegenstück dazu sein. Johannes sieht die heilige Stadt Jerusalem von Gott herabkommen. Nicht, dass die Menschen von sich aus versuchen hochzukommen, sondern diese heilige Stadt kommt von Gott herab und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist der Tempel, er und das Lamm. Und der Thron Gottes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Im Grunde sind wir alle wie Menschen von Babel, die ohne Gott agierten. Wir bauen an den Türmen unserer Selbstüberschätzung. Wir suchen einen Namen, der uns Wert und Anerkennung verleiht. Wir bauen an uns eine Stadt, ein Zuhause, ein kleines Paradies. Die Geschichte von Jesus zeigt uns, dass Gott uns viel mehr schenken will. Er reißt unseren Turm der Selbstüberschätzung ein und hebt uns zu sich hoch. Er nimmt uns unser falsches Streben nach Ruhm und Anerkennung und verheißt uns seine Herrlichkeit. Er zerbricht unsere Stadt, in der wir Menschen uns das Leben zur Hölle machen, und lädt uns ein, mit ihm zu leben in der Ewigkeit. Lassen wir uns von ihm beschenken. Amen.